Hallo, ich bin der Mike. Ich singe bei Maffei und circa 400 Kilometer entfernt von mir sitzt der
Daniel und ich spiele Bass bei Maffei und wir bringen am
6. August.
ein neues Album raus, das Schiffer heißt.
Das stimmt. Und jetzt gleich unterhalten wir uns mit der Nadine von Krachfink über das Album und andere schöne Sachen.
Heute zu Gast beim krachfink.de Podcast ist die Band Maffei und da der Daniel jetzt eben das Flachwitze-Level ziemlich weit unten angesetzt hat, lautet meine Einstiegsfrage, hat sich Peter schon gemeldet?
Welcher?
Okay, wow, ihr versucht so zu tun, als ob der Joke noch nie gekommen wäre. Der Maffei-Joke, der kommt doch bestimmt dauernd, oder? Immer noch.
Welcher Joke?
Welcher Peter? Maffei wer? Leder-Maffei?
Ja. Nee, bis jetzt hat er sich leider noch nicht gemeldet. So, wir hoffen ja immer noch auf eine Klage, aber bis jetzt ist nichts gekommen. Ja. Vielleicht jetzt nach dem Podcast. Ist ein fleißiger Hörer, zufällig?
Bestimmt auf jeden Fall Stammhörer. Das sind genau die Leute, die wir hier erreichen wollen. Peter Maffei und seine Background-Band.
Ja. Ja, aber krass, du hast ja neulich Peter Muffin interviewt. Hast du denen auch die gleiche Frage gestellt zu Beginn?
Nee, aber denen habe ich auch eine alberne Frage gestellt. Aber okay. Wahrscheinlich irgendwas mit Muffin. Aber ich weiß nicht mehr genau. Aber stimmt, doch, habe ich auch so einen dummen Witz gemacht. Aber die verwenden ja Peter Muffin als ihr alter Ego. Also da steckt ja wirklich was dahinter. Das war mir auch nicht so klar, dass das irgendwie ja so ein rebellischer Teenager sein soll, der über dieser Band steht. Und die drei, die jetzt gerade in dem Peter Muffin Trio sind, leben sich darüber irgendwie aus, indem sie sich in die Lage dieses Teenagers versetzen. So jetzt mal ganz plump wiedergegeben.
Okay,
aber eure Band heißt Maffei, hat mit Peter Maffei nichts zu tun, schreibt man auch hinten mit I. Und der Daniel, der Bassist ist und Sänger und Texteschreiber und ich, wir hatten schon mal das Vergnügen. Und zwar 2019, als euer Debütalbum Zen erschienen ist über Kidnap Records. Jetzt ist zum Glück der Mike dabei, der singt und Gitarre spielt. Dein Bruder hat dich in einem Interview, das ich mit ihm vor 2 Wochen geführt habe, hat dich einen Gitarrenfuchs genannt. Da gehen wir auch gleich mal drauf ein, was dahinter steckt.
Daniel hat mich einen Gitarrenfuchs genannt.
Nee, dein Bruder René hat dich einen Gitarrenfuchs genannt. Er hat gesagt, mein Bruder ist schon ein ziemlicher Gitarrenfuchs.
Da merkt man, dass er wenig Ahnung an der Gitarre hat, scheinbar, ja.
Gut, und man merkt, du kannst Komplimente richtig gut annehmen. Du kannst richtig gut damit umgehen. Aber wenn wir jetzt schon mal in dem Podcast-Setting sind, würde mich wirklich mal interessieren, woher kennt ihr beide euch denn jetzt, also Daniel und Mike? Wann seid ihr euch zum ersten Mal begegnet?
Willst du sagen, Daniel? Daniel habe ich übers Internet kennengelernt quasi. Nee, also wir sind beide also aus derselben Region. Unsere Käfer trennen sich nur so um die, wie viel liegt dazwischen, vielleicht 20 Kilometer oder...
Ja, nicht mal, ich glaube weniger.
Nicht mal wahrscheinlich, ja. Und ja, dann über die lokale Bandszene, würde ich sagen. Also jeder hat schon immer, glaube ich, so in Bands gespielt und ist mal irgendwann aufeinander aufmerksam geworden. Also hat sich immer in der gleichen Bubble bewegt, immer die gleichen Leute auch nur gekannt. Ah, der spielt Bass von Checked Off, frag mal den mal. Und ja, so kam eins zum anderen.
Also ich glaube, ich weiß es noch ein bisschen detaillierter als du, Mike. Und zwar, also irgendwie witzigerweise haben wir auch gemeinsame Bekannte und haben uns halt dadurch, dass wir einen relativ großen Altersunterschied haben, eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt. Und ich habe dann Mike mit seiner damaligen Band 52 Hertz spielen sehen in Würzburg im Kairo. Und da hast du mir eine CD in die Hand gedrückt, als ich zur Tür raus bin. Ich wusste dich überhaupt nicht einzuordnen, ne? Von wegen, wo du herkommst etc. Mal war das 2014 oder so?
Und 13, 14, irgendwas, ja, stimmt.
Irgendwie sowas in dem Dreh, ne? Und ja. Dann, genau, und dann habe ich mit meiner damaligen Band Kennehan irgendwie angefangen. Und da wurde nach einem zweiten Gitarristen gesucht. Und irgendwie, ja, so in dem Jutz-Kosmos in Bad Neustadt, wo wir da geprobt haben, ne? Dann sind wir uns da über den Weg gelaufen, nach so, ach krass, ihr habt doch neulich hier gespielt und so, ne? Und dann war er, genau, weil Mike ja so ein Gitarrenfuchs ist, haben wir ihn dann gefragt, ob er so Bock hat, irgendwie da in der Band Gitarre zu spielen. Dann haben wir uns ziemlich schnell sehr eng angefreundet, würde ich sagen. Ne? Und das war so 2014, behaupte ich, genau. Und dann haben wir so Kennehan gemacht und dann war ich bei 52 Hertz. Herz auch dabei und dann irgendwann ist so Maffei dann auch passiert. Ja.
Also Kennerhen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich euer Komplettwerk jetzt in- und auswendig kenne, aber ich habe schon mal reingehört und es unterscheidet sich ja sehr stark von Maffei. Und generell war ich jetzt total überrascht, weil ich meine, das ist euer zweites Album. Viele Leute, viele Bands veröffentlichen 5, 6 Alben und kein Schwein kriegt was mit. Und ich war total überrascht, wie schnell ihr jetzt wirklich euren eigenen Stil gefunden habt, weil auf dem Album Shiver, das jetzt bald erscheint im August, man erkennt sofort, dass ihr das seid und dass es sehr originell ist. Habt ihr einfach weitergemacht, da wo ihr aufgehört habt, oder habt ihr noch mehr dran gefeilt, bewusst, und wolltet euch noch mehr so abgrenzen und definieren, was Maffei für euch bedeutet?
Daniel, unterbrech mich, wenn ich was Falsches sage, aber für mich war es jetzt irgendwie einfach so ein Stück weit, dass wir einfach ganz normal Songs wieder weitergeschrieben haben, und wenn ich mir die Platte durchhöre, fühlt sich irgendwie für mich so an, als wäre jeder Song ein Stück weit unterschiedlich. Also klar hast du deine Punk-Nummern mit dabei, irgendwie schnelle Gitarrennummern, aber dann sobald der Synthi irgendwo wieder kickt, ist dann, ich weiß nicht, irgendwie ist alles unterschiedlich, und ich finde es nicht, dass es unser typischer Sound ist, aber irgendjemand hat es neulich schon mal erwähnt. Aber es ist ganz nett, wenn ihr alle einen roten Faden darin seht und irgendwas reininterpretiert, ist ganz schön. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden.
Also wir reden halt über solche Sachen nicht unbedingt so oft, ne? Aber so jeder macht sich ja selber Gedanken, und ich weiß, dass es für Jan, den Drummer, und für mich irgendwie schon wichtig war, auch so Nuancen weiter auszuarbeiten, die irgendwie so charakteristisch für uns sind. So. Also es ist nicht so, dass uns jetzt irgendwelche Vergleiche jetzt in der Vergangenheit gestört hätten oder so. Ne? Ich meine, wenn jemand sagt, hey, das klingt wie Turbostart oder hey, das klingt wie Drangsal oder so, das ist ja auch alles sehr schmeichelhaft. Aber man möchte dann auch nicht so als Plagiat am Ende dastehen und so gucken, okay, was macht uns denn besonders? Und da hat man hier und da schon mal an ein paar Ecken auch gefeilt, und wir hatten ja diesmal wahnsinnig lange Zeit und viele Songs sind dann auch gereift und ja. Also wird schon irgendwie beides. Es sind auch Songs dabei, und ich glaube, man hört es, die einfach da weitergemacht haben, wo wir aufgehört haben. Aber dann haben wir auch Songs dabei, die halt ein bisschen, ja, sich vielleicht was trauen und ein bisschen mehr um die Ecke denken, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also deswegen irgendwie beides richtig, was du eben gesagt hast, ja, würde ich sagen.
Also als ich jetzt wieder so ein bisschen recherchiert habe und auch mal geguckt habe, was habe ich denn selbst über euch geschrieben, bin ich auch immer über diese beiden Vergleiche gestolpert, Drangsal und Turbostart, und ich konnte die damals total nachvollziehen. Aber ich glaube, das hat man gemacht, weil man einfach, wenn eine Band neu kommt, irgendwelche Anker setzen will. Aber eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, oder auch wenn man jetzt hört, was Drangsal jetzt im Vorfeld seiner kommenden Platte veröffentlicht, dann habt ihr schon was Eigenes. Kommen wir aber gleich nochmal drüber. Ich kann das auch noch näher definieren, was ich so als...
Das würde mich mal interessieren, ja.
...als Eigenes empfinde. Also Shiver heißt das Album, nicht Schiefer, sondern Shiver. Das kann ja...
Wie die Claudia, ja.
Genau. Das kann ja Schaudern heißen oder aber auch Bruchstücke. Wie habt ihr das interpretiert? Weil ich finde, beide Möglichkeiten würden irgendwie auf eure Atmosphäre passen, die ich so wahrnehme in eurer Musik.
Ich hätte was ziemlich Konkretes dazu. So. Und es ist auch gut, dass du auch gemerkt hast, dass man es in zweierlei Richtungen übersetzen kann. Aber ich weiß ja, ich höre ja deinen Podcast auch ab und zu, und ich weiß ja, dass du Interpretationsfan bist, und deswegen, keine Ahnung, wird uns ja mal voll interessieren, was du dir gedacht hast vielleicht im Vorfeld.
Also ich habe bei Shivern erstmal überlegt, Schaudern kann man ja aus unterschiedlichen Gründen, also man kann vor Angst schaudern oder vor Lust oder so, und fand aber die Bruchstückdefinition irgendwie schöner, weil man irgendwie, wenn man sich dann näher, also Shiver liegt nah mit Schaudern, weil man es einfach öfter benutzt und weil man es eher kennt, dieses Wort. Aber wenn man dann sich das Album näher anhört, dann merkt man, dass es aus unterschiedlichen Bruchstücken und Perspektiven sich zusammensetzt. Deswegen, mir würde Bruchstücke besser gefallen.
Ja, krass, Mike, oder? Das habe ich doch neulich, wir haben neulich schon mal ein Interview gegeben. Ich habe es ziemlich genauso gesagt.
Ja.
Also so, beides, ne? Also so, wie du ja gesagt hast, so Schaudern oder Zittern ist wie Gänsehaut ja eine Körpererregung, die kann jetzt unterschiedlich ausgelöst werden durch Kälte, Ekel, Euphorie oder so. Und das passt halt einmal emotional gut zu den Inhalten der Platte, weil das alles irgendwie thematisch auftaucht. Aber dann, wie du es eben gesagt hast, auch diese Bruchstücke oder Fragmentübersetzung von Shiver passt halt voll gut zu unserem Songwriting auch, weil wir eh auch so ein bisschen Patchwork-Cluster-mäßig arbeiten auch beim Komponieren und so. Und ja, und weil wir unterschiedliche Facetten haben von den einzelnen Stücken, so, deswegen war der Name dann irgendwie sinnvoll, und er war dann da, und wir haben diesmal eigentlich mega lang überlegt, so irgendwie auf einen Nenner zu kommen, und der war es dann. Und ja, also irgendwie alten Titel finden ist echt kein leichter Job. Aber ich glaube, wir sind mit dem ganz, ganz happy soweit. Vor allem, wenn du das gleich so gut erkennst. Also echt cool.
Ich finde es immer erstaunlich, wenn andere Leute dann gleich was reininterpretieren. Oder ist ja auch gut, ne? So, aber für mich war es dann einfach nur, oh ja, komm, ich war's leid. Einfach vier Seiten durchgeblättert, der nett. Dann hat mir der Titel gefallen, den fanden alle anderen scheiße. Und dann gut, okay, jetzt heißt es Shiver. Und dann kommen gleich schlaue Köpfe und interpretieren irgendwas.
Aber weil du gerade sagst, reininterpretieren, man weiß ja natürlich auch, bei wem es sich lohnt und bei wem nicht. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie genau die Interpretin hieß, von der ich eben gerade eine CD in der Hand halte, die ich irgendwann mal rezensiert habe. Die CD hieß Achtung Baby. Und wenn du dann die Interpretin siehst, wie die sich gibt und wie die Musik klingt, dann kriegst du bei so einem Song, bei so einem Albumtitel wie Achtung Baby natürlich das kalte Kotzen, weil du sofort an U2 denkst, ja, an U2, die Selbstüberschätzung und halt einfach weißt, da hat sich jemand so gar nichts dabei gedacht, außer ja, cool, vielleicht ist ja irgendjemand so doof und denkt, Achtung, Baby, U2, da höre ich mal rein. Und ja, aber so gar nicht diesen Schritt weiter gedacht, dass diejenigen, die dann reinhören und ihre Scheißmusik hören, vielleicht voll enttäuscht sind, weil sie gedacht haben, oh cool, U2. Also das kann ich so als Kompliment zurückgeben. Man weiß natürlich, wenn man Musik anhört, haben die sich Gedanken gemacht oder nicht. Und man merkt ja dann schon, da steckt was dahinter, da steckt nichts dahinter.
Ja, ey, voll süß von dir auf jeden Fall. Also hoffen wir mal, dass jetzt nicht irgendwie Creed oder sowas auch ein Album hatten, was Schiffer hieß oder so. Haben wir jetzt auch uns gar nicht schlau gemacht. Ne?
Nee, ich muss bei dem Wort immer denken, es gab mal so eine Aktion von den Beatsteaks. Da haben die Noten von Milk and Honey blank rausgegeben, hatten selbst den Song noch nicht veröffentlicht. Und es gab eine Band, also die Bands konnten dann ihre Version daraus machen und die online stellen. Und es gab eine Band, die hat eine saugeile Version gemacht. Ich habe damals auch für diese Band abgestimmt und die haben aber anstatt Shiver haben die Shiver gesungen. Okay. Und damit war der ganze Erfolg natürlich dahin. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber so deswegen, wenn ich Shiver, da muss ich immer daran denken. Was natürlich auch auffällt, ist dieser starke 80er-Vibe. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Michi von Marathonmann, der mir erzählt hat, dass er gerade in den 80ern lebt und gerne sowas 80er-mäßig machen würde. Was verbindet ihr mit diesem Jahrzehnt? Ist euch das überhaupt bewusst, dass das so ein 80er-Sound ist?
Ich war dann noch nicht mal auf der Welt zu der Zeit. Ich weiß nicht, jetzt meine Mutter sagt nur immer, dass es irgendwie sich an früher erinnert und jetzt auch zu dem neuen Song Down ist, glaube ich, wirklich der erste Song, wo ich jetzt mal wirklich Komplimente von den Eltern bekommen habe, dass es sich schön anhört, dass es wirklich mal ein Song ist, den man zeigen kann nach dem Motto. Aber ich weiß ja nicht, ich verbinde relativ wenig. Irgendwie schlechte Frisuren, schlechte Outfits verbinde ich eigentlich so mit der Mucke. Aber ja, scheinbar gerade der Zeitgeist.
Also bei mir ist ja so Thema schlechte Frisur. Jeder, der mich mal gesehen hat, sieht ja sofort, dass ich eher in den 90ern hängen geblieben bin. Und das ist eigentlich eher so mein Jahrzehnt. Und
wegen dem Fokuhila, ne?
Wegen Fokuhila. Ja. Ich fand früher echt auch, aber immer 80er ganz schrecklich, weiß ich noch, weil ich so ich mochte das Sterile daran überhaupt nicht, so diese Drums auch und so. Und bin jetzt aber die letzten Jahre da irgendwie auf den Geschmack gekommen. So. Aber ja, wenn man jetzt so dran zurückdenkt, was verbindet man damit? Irgendwie, meine Eltern haben zum Beispiel voll gern Rod Stewart gehört oder solche Sachen halt, ne? Man kriegt halt auch so Kindheitserinnerungen einfach so, ne? Und wie es ja immer bei so Retromanie ist, ist ja irgendwie so der Wunsch nach vermeintlich besseren Zeiten. Also man romantisiert es ja dann auch immer so ein bisschen, ne? Und ja, aber krass, wenn du findest, dass die neue Platte so stark 80er klingt. Also es sind so ein paar Songs irgendwie ja, aber ich hatte den Eindruck, es ist irgendwie weniger 80s als beim letzten Mal, aber wie es halt immer der oder die Hörerin halt empfindet. Ne?
Also Down ist auf jeden Fall, was Mike jetzt gesagt hat, auch so ein Song, wo ich sofort an die 80er denken musste und wo ich mir auch gleich gedacht habe, das ist was, das kannst du den Eltern zeigen. Ja. Da sagen die dann, ach, so ein bisschen wie früher, so ein bisschen wie Aha oder so.
Oh, das ist so schön.
Ja, das ist auch schön. Aber ich habe ja jetzt schon das Glück gehabt, das Video zu sehen, das jetzt bald rauskommt und wir springen jetzt einfach schon mal. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, also natürlich höre ich bei den Texten zu und was mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen war, also mir war gleich klar, der Daniel schreibt gute Texte, der hat keine platte Wortwahl.
Ich glaube, da heiratet bald jemand, oder? So ein Haufen Daniel-Fans unterwegs auf der Welt.
Sorry.
Ja, aber das war mir damals noch nicht so klar und mir ist jetzt erstmal aufgefallen, also wir gehen noch genau auf die Songs ein, aber bei Wölfe war mein erster Gedanke, Wie kann man einen Song schreiben, der sich gegen eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen richtet, ohne das konkret zu sagen, sodass man sofort weiß, was gemeint war? Bei dem Song Down ist es ja so, dass, also der Refrain von dem Song ist, wenn du down bist, dann bin ich da nicht mehr dabei. Und mir war sofort klar, okay, da geht's darum, dass jemand quasi in den dunklen Stunden von jemand anderem nicht an deren oder dessen Seite steht, vielleicht aber Verursacher ist von dieser Situation. Und mir ist auch aufgefallen, dass das da diese Textzeile gibt, gleich und gleich. Deswegen dachte ich, es hat vielleicht was mit Homosexualität zu tun. Und jetzt bei dem Video wird ja ganz offensichtlich klar, was damit gemeint ist. Also erst mit den Bildern zusammen kapiert man die komplette Message. Das ist eine Riesenstärke von euch. Lass mal mit dem Song anfangen. Habe ich das richtig verstanden, dass es darum geht, dass zum Beispiel Leute in Parlamenten sitzen und sagen, wir stimmen jetzt über Gesetz XY ab und dann gehen wir wieder nach Hause und sie wissen gar nicht, was das für Folgen für Einzelne hat. Stichwort Homophobie zum Beispiel.
Okay, also das ist wirklich sauhart rein interpretiert, weil das war nicht meine Intention, aber das ist genauso der Grund, warum wir, also ich mache das ja, aber ich glaube, die anderen sehen das auch so, warum halt offene Texte halt genau für sowas halt auch schön sind, ne? Dass man viel Interpretationsspielraum hat. So, klar, wir haben das in dem Video, das Thema irgendwie mit zwei Männern, die heiraten, so, ne? Aber das hat eigentlich so jetzt erstmal nichts direkt mit Gesetzen zur Homo-Ehe zu tun oder so. Und so die Zeile gleich und gleich ist ja eher eine Abwandlung von diesem gleich und gleich gesellt sich gern, ne? Mhm. was man ja oft für überhaupt für zwischenmenschliche Beziehungskisten halt benutzt. Und so konkret bei dem Song, was ich mir gedacht habe, also ich glaube, jeder kennt so beratungsresistente Leute. Man geht irgendwie immer hin und baut die wieder auf, aber die wollen so zum Teil vielleicht auch, wollen ihr Verhalten vielleicht gar nicht ändern, so, ne? Und dann kommt man halt irgendwas zu dem Punkt, ey, ich habe dir jetzt 20 Mal probiert zu helfen, du willst dir nicht helfen lassen, so, wenn du das nächste Mal down bist, dann bin ich da nicht mehr dabei, so, ne? Und das ist ja auch eine Spielerei mit, dann bin ich da für dich, ne? Deswegen ist es ja erst, dann bin ich da, aber dann bin ich da nicht mehr dabei, weil ich habe dir schon oft geholfen und irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Das natürlich steckt dann eine starke Resignation mit drin, ne? Und ist auch sehr harsch formuliert. Was wir aber dann gerade irgendwie, oder ich, einen schönen Kontrast zu dieser sehr lieblichen Musik halt, die der Song ja hat, fand und so, ne? Und das, weil das halt einen Kontrast aufmacht. Und aber ich bin voll Fan von deiner Interpretation, weil das ist, und wenn du das so empfindest, dann steckt da ja irgendwie auch eine Wahrheit drin, ne? Und
ich habe die heute erst gekriegt durch das Video, das ich nehme an, der Jan Kretschmer gemacht hat, euer Schlagzeuger, der ziemlich viele gute Videos schon gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich fand, um jetzt auch mal dir ein Kompliment zu machen, Mike, ich fand, du hast es so toll gemacht in dem Video. Das hatte so eine Brüchigkeit und das hat mich richtig angerührt. Und in dem Moment habe ich auch versucht eben zu erklären, hat sich das auf einmal für mich so gedreht, weil ich mir dann auch dachte, dass es auch diese Komponente hat, weil für mich sah das so aus wie eine Person, die gerne, ja, vielleicht heiraten möchte, glücklich sein möchte, das offen leben möchte und in dem Moment dann alleine gelassen wurde und dann ja quasi so einen Absturz hatte. Und dann kam für mich diese Komponente dazu, dass es ja wirklich so ist, wenn ich down bin, dann bist du da nicht mehr dabei. Also du gehst heim und hast die Entscheidung für mich vielleicht mitgetroffen und bist dann nicht mehr da, wenn es mir scheiße geht und du siehst es auch nicht. Und das hat mich richtig, also in Kombination mit dem Video, richtig traurig gemacht, ehrlich gesagt.
Das Kompliment nehme ich doch mal dankend an. Aber vielleicht die Stimmung, die ist ein paar Ameisen zu verdanken. So den Trailer, den du vielleicht gesehen hast, so der mit dem Traktor, so die habe ich wirklich zur Weißglut gebracht. Ich lag da auf der Bank und da war wirklich daneben ein riesengroßer Ameisenhaufen und die Biester sind mir die Beine hochgerannt und es war schweinekalt irgendwie an dem Tag. Ich war noch in diesem komischen, hässlichen Faschingskleid da gestanden und war wirklich kurz davor. Also ich habe da noch mal ganz kurz ein bisschen rumgebockt und habe gemeint, Feierabend, kein Bock mehr jetzt. Und also glaube ich, das trägt, glaube ich, die Stimmung dann ganz gut, ja. Das nehme ich dankend an. Vielen Dank.
Da kommt schon vieles Gutes zusammen. Also du hast schon eine schöne Präsenz vor der Kamera. Das kann ja wirklich jetzt nicht jeder. Also das eine ist ja, ob man eine gute Idee hat für ein Video und wenn man dann aber halt nur so Kasper hat, die man da vor die Kamera stellen kann, die halt nichts bringen.
Der Jan macht jeden hübsch vor der Kamera. So ein paar Filter drauf, irgendwas.
Oder so, das kann natürlich auch sein. Habt ihr noch mehr Videos geplant oder sind es jetzt die zwei einzigen Schieflage und Down?
Wir haben noch eins schon fertig in der Schublade, ja.
Das ist eine Single, die noch vorab kommt. Ich weiß nicht, kann man das schon sagen, ja, oder?
So, es gibt einen Termin dafür. Ja, es gibt einen Termin, ich glaube,
Für 23.07. ist da die letzte Vorab-Single, bevor das Album dann am 6. August kommt.
Zu Shinigami.
Und Nee, zu Corner Kids.
Ah, super. Ist das Corner ein, Kids ja. ist mein absoluter Lieblingssong von dem Album. Ja, aber vielleicht sprechen wir jetzt nochmal über Shinigami, weil der Daniel hat gerade eben gesagt, zu dem Song Down ist ja eigentlich ein lustiger, ja nicht lustiger, aber es ist jetzt die traurige Note von dem Song oder diese Melancholie ist jetzt nicht in der Musik komplett zu spüren. Ihr setzt da immer schöne Gegensätze und ich finde bei Shinigami war es ganz extrem. Also das wirkte dann auf mich schon fast fröhlich. Shinigami, Stichwort Death Note oder Ryuk, keine Ahnung, Anime, weiß nicht, was da die Inspiration war, aber ein Shinigami ist ja eigentlich ja eine Verbindung zum Totenreich, also zwischen Toten und Lebenden und sehen Dinge, die nicht da sind. Da würde mich wirklich mal interessieren, in welcher Situation so ein Song entsteht, in einer dunklen Phase oder nach einer dunklen Phase reflektierend.
Der ist wirklich so zu Beginn des Lockdowns auch entstanden, der Text. Und also ja, das ist ja schon klar, Shinigami, man kennt es vor allen Dingen so aus Death Note, ne? Es sind ja japanische Todesgötter in deren Kultur. Wir singen jetzt aber nicht über den Shinigami, sondern das Wort ist eher benutzt wie eine Metapher, so, ne? Und das kann je nach Blickwinkel zum Beispiel für die Stadt stehen oder für Betäubungsmittel. Wir haben da ja so auch Großstadtromantik irgendwie mit drin in dem Song und so, auch so ein bisschen eine Lockdown-Ermüdung. Und die Textzeile, die du gerade meintest, so sehen Dinge, die nicht da sind, das hat ja eine konkrete Verbindung zu Shinigamis, ja. Also wer Death Note mal gesehen hat, man kann die ja nur sehen, wenn man Besitzer dieses Buchs ist, aber das ist, wie gesagt, ist ein cooles Wort und man benutzt es so als Metapher und ja, ich habe ja gesagt, das ist so im Lockdown entstanden, es ist jetzt keine Corona-Hymne, aber es sind Zeilen mit drin, so wie lange Nächte vor dem Fenster. Also klar, du sitzt halt drin, du schaust durchs Fenster, das kannst du wörtlich nehmen, aber das Fenster kann ja auch synonym stehen für einen Bildschirm, in den du reinstarrst, weil du sonst einfach nichts zu tun hast, ne? Und diese, ja, Corona-Beobachtungen so, die man da halt irgendwie merkt, die sind auch in anderen Songs drin, ne? Also die Platte geht ja los mit dem Song Wichtig, da ist ja auch immer noch Stille und die Sesseline trägt nicht mehr, bla, das sind halt auch so Beobachtungen einfach aus Corona und aus diesen Lockdown-Zeiten, die dann so mit eingeflossen sind, auch wenn sich die Songs jetzt nicht unbedingt darum drehen. Ja, ich habe mir bei Shinigami schon auch was Konkretes gedacht, aber auch da durch das offene Texten halt probiert, Interpretationsspielräume zu schaffen, so was man halt dann da drin sehen will auch. Ne? Und
aber du hast jetzt kein Äquivalent für das Buch jetzt. Du hast ja jetzt gesagt, in Death Note ist es ja so, dass Light den Shinigami Ryuk nur sieht, weil er im Besitz des Buches ist, des sogenannten Death Note. Du hast jetzt nichts, was du jetzt dafür einsetzen könntest für die Realität, so wie du sie jetzt wahrnimmst.
Nee, das nicht. Also so wirklich, es geht jetzt nicht um Ryuk oder etc. Ne? Oder wie ich, schon eine Weile her, dass ich das geschaut habe. Rem heißt, glaube ich, der andere Prominente, glaube ich, ne? Aber nee, das nicht so. Das ist, ja, wie gesagt, je nach Blickwinkel dem oder der Hörerin überlassen.
Ups, ist da gerade was runtergefallen?
Ja, ein Deckel. Ich kann gerade nicht mitreden, ich kenne mich irgendwie in der Anime-Kultur nicht so aus.
Ja, darum
geht es. Ich muss ganz kurz Death Note, okay, ah shit, okay, irgendein Anime, bin dabei.
Genau, aber mir ging es jetzt gar nicht so drum, dass da jetzt eine direkte Verbindung zu Death Note ist, sondern so nach dem Motto, sehen Dinge, die nicht da sind, dass man einfach Dinge wahrnimmt. Keine Ahnung, wenn du mal auf die Herdplatte gefasst hast, dann weißt du, es ist heiß. So habe ich das jetzt gemeint. So nach dem Motto, was ist denn das Buch, der Schlüssel, damit man die Dinge sieht? Seid ihr so, keine Ahnung, paranoide Typen, die so, keine Ahnung, sich schnell einen Kopf machen oder schnell irgendwo was sehen, was vielleicht gar nicht da ist?
Also es ist auf jeden Fall cool, dass du es auch gleich mit Paranoia benennst, weil das ist auch so ein bisschen, das kommt ja, taucht in ein paar Songs irgendwie auf. Auch so eine Großstadtparanoia, ne? Also wenn du durch die Straße läufst, das sind ja eigentlich gefühlt immer Augen auf dich, ne? Wenn große Häuser mit vielen Fenstern. Ich persönlich muss von mir schon sagen, also ich erwische mich oft in Situationen, wo ich paranoid bin. Nicht, dass ich so verfolgt werde, aber ich merke immer, ich hasse es, wenn mich jemand an der Kasse im Supermarkt anruft und ich muss ans Telefon gehen und die Leute in der Schlange dann mein Gespräch belauschen oder auch im Bus oder sowas, ne? Ich unterhalte mich auch nicht gern in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Freunden, die neben mir sitzen oder am Telefon, weil ich halt immer das Gefühl habe, ja, jemand hört zu und lauscht mich so aus. Aber da muss man auch immer ein bisschen so von seinem hohen Ross runterkommen, weil ja, irgendwie so interessant ist man wahrscheinlich auch gar nicht, dass man das jetzt irgendjemand interessiert, was man da erzählt, so, ne? Aber ich erwische mich da oft dabei und auch, dass ich rede nicht gern vor größeren Gruppen, also so auch Referate oder sowas war immer auch die Hölle für mich.
Ja. Oh Gott, ja, wie ist es bei dir, Mike?
Ich kann das ein Stück weit unterschreiben, irgendwie so eigentlich natürliche Situation, wie, es kann ja mal passieren, dass das Handy an der Supermarktkasse klingelt, aber die dann irgendwie so ein bisschen beklemmend wirken. Also ich glaube, wir haben einfach ein bisschen soziophob beide. Und also ich habe die Corona-Zeit tatsächlich genossen, so um irgendwelche Smalltalk-Geschichten irgendwie aus dem Weg zu gehen. Also ich komme ja aus Würzburg, ist auch eine kleine Stadt, ein Stück weit ein Dorf. Und ich fand es eigentlich relativ angenehm, jetzt mit Maske rumzulaufen. Also nicht nach dem Motto, dass jetzt jeder, ey, der Mike, ich muss ihn voll labern, aber schon immer, wir sehen uns nicht, wenn ich dich vorher sehe, so nach dem Motto, weißt du?
Ja, ich weiß so grob, was du meinst. Und so ein paar Sachen, auch Stichwort Supermarktkasse, da denkt man sich jetzt auch dann immer, also wäre eigentlich cool, wenn ihr jetzt immer so viel Abstand halten würdet. Ich würde es irgendwie finden. Ja, das ist, ich muss da immer an Kurt Cobain denken. Ich weiß immer nicht, wie der Song heißt, aber da gibt es so einen Song, da singt er Just because you're paranoid, don't mean they're not after you. Und das, finde ich, ist halt so typisch. Man weiß ja nie, ne? Also klar, natürlich ist man super uninteressant für alle anderen um einen rum, aber man weiß ja nie, keine Ahnung, wer da zuhört oder was sich dann daraus ergibt, weiß ich nicht. Ist irgendwie, kannst du nachvollziehen.
Und das Ding ist auch so, ne, also ich weiß auch, dass Mike so fühlt, weil ich schreibe ja auch die Texte in dem Wissen, dass Mike die singt. Ne? Das ist schon meistens auch typgerecht dann auch so geschrieben, dass es für ihn passt. Ne? Und bei uns beiden ist es aber, glaube ich, auch so diese Angst, ausgelauscht zu werden, rührt halt auch daher, dass wir selber irgendwie Ratten sind und alle anderen Leute irgendwie immer so beobachten und dazuhören. Ne? Also ich bin selber total neugierig, wenn ich merke, jemand erzählt hinter mir im Zug irgendwas Witziges oder so oder was für mich interessant ist, tue ich mir auch gerne die Kopfhörer raus und höre dann dazu. Dann komme ich mit irgendwie ein paar geilen Anekdoten aus dem Zug so, ne? Und ich glaube, das ist genau das. Und man hat
teilweise sprachlos, wie offen einfach Leute dann irgendwie mit irgendwelchen Gesprächen oder mit privaten Inhalten umgehen, sitzen irgendwie im Zug, telefonieren mit der Mama und geben alles von sich, wo man sich denkt so, alle shit, ich würde ausrasten, ich würde es überhaupt nicht auf die Kette bekommen.
Und da sind wir ja eigentlich schon fast wieder bei den Corner Kids, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, Mike, so ein bisschen soziophob und so, das spielt ja auch darauf an. Und ich fand diese Zeit, so, also, wie gesagt, das ist, ich bin mir sicher, dass das so euer kleiner Hit ist, Corner Kids, und zwar nicht nur wegen dem sondern weil das einfach, ich habe mich voll angesprochen gefühlt davon, hörst du, wir verändern uns nie, das wird niemals vergehen, weil ich mir dachte, ja, so ist das. Weil manchmal ertappt man sich bei so, keine Ahnung, die Sneakers mit dem Edding anmalen und dann läuft man irgendwie durch einen normalen Supermarkt und sieht einen Aufnäher für die Hose und denkt, oh cool, könnte ich mir eigentlich drauf malen. Ah nee, ist für Fünfjährige, wenn die hingefallen sind. Und es sieht halt einfach nur zufällig aus wie von Nirvana Nevermind oder sowas.
Genau. Ja, das ist auch, also auch die Zeile, die du gerade genannt hast bei dem Song, ne, dass wir verändern uns nie, ist halt auch so gerade diese Naivität in der Jugend. Ne? Man denkt ja so, nö, das mache ich jetzt und so bleibe ich immer so. Ne? Ich habe mir zum Beispiel früher gern die Nägel lackiert, habe gedacht, das mache ich mein Leben lang und irgendwann merke ich so, nee, das mache ich nicht mehr, so, weil es halt gar nicht mehr zu mir passt. Ja, und das ist halt dieses, genau deswegen auch so, auch das ist ironisch gemeint, was ja im Song auftaucht, dieses No-Future-Gefühl, so, ne, so, ja, ich lebe jetzt für heute für die Jugend und dann kommt man dann Abschluss und dann, ja, fuck, jetzt mache ich eine Ausbildung, ne? Ja. So, irgendwie jetzt ja, musst du dich doch mal irgendwie am Riemen reißen oder irgendwie mal das Ruder rumreißen, bei manchen dauert es vielleicht auch länger und, aber früher oder später kommt es halt und du wirst dich irgendwie verändern müssen und das ist halt so, klar, irgendwie das selber die eigene Jugend gehypt, aber auch noch so diese Naivität auch so ein bisschen ironisch angefasst. So, ne? Das so, sind so Sachen, die da in dem Song irgendwie passieren. Ne? Und weil du dieses Sneaker mal ansprichst, also ich hatte da halt ein ziemlich konkretes Bild, was auch von meiner Beobachtungsding, wo ich eben geredet habe, dass ich selber bei anderen Leuten genau hingucke und lausche und so. Ich habe mal irgendwann ein Mädel gesehen, die hatte sich Kurt Cobain auf die Schuhe geschrieben so und das war so sofort, dieses Bild hatte ich, die Musik war irgendwie da und ich hatte dieses Bild wieder im Kopf und aus dem ist der Text so entstanden, irgendwie aus diesem Mädchen, was sich Kurt Cobain auf die Sneaker geschrieben hat, auf die Weißen. Und das habe ich neulich, wir haben jetzt schon so ein paar erste Interviews gegeben, ein Mädel erzählt, die mich interviewt hatte und die meinte dann, ah ja, krass, das hatte ich früher auch, hatte ich Green Day und Billy Joel auf meine Schuhe geschrieben. So.
Das ist aber halt auch echt bitter mit Kurt Cobain, wenn du wirklich so wie ich den in der Jugend erlebt hast und er ist ja dann gestorben und du hast dann quasi, und die Musik ist halt heute noch geil. Also wenn die Musik, wenn ich die ja, heute klar. nicht mehr gut finden würde, wäre mir das egal. Aber so ist ja so ein eingefrorenes Stück von meiner Jugend. Das ist quasi,
das ist echt krass.
Ich mit 16.
Und das ist so. Ja von... Ja. Das ist ja für viele, also ich meine, in dem Song sind ja direkte Nirvana-Zitate drin, auch so dieses Nirvana-Logo, das Smiley, das ist ja heute noch irgendwie Jugendsymbol auch und so, ne, und das, und klar ist Nirvana geil, wir haben das jetzt am Wochenende auch wieder im Bus gehört und es hat gebockt, ja.
Eigentlich ist es ja auch so ein bisschen eine Umarmung an so eine Melancholie, die man nicht verliert, oder? Dass man irgendwie, du hast es vorhin so ganz leicht anklingen lassen, Mike, als du gesagt hast, wie ihr euch kennengelernt habt, hast du so gesagt, so, ja, und da war dann halt einer und der, weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber so sinngemäß, der war halt auch anders. Und dann hat man sich halt irgendwie, ja, keine Ahnung, hat man sich zusammengetan. Also so, man erkennt ja Leute, die einem ähnlich sind und irgendwann merkt man, okay, das geht nicht weg, ne? Also ich bleib jetzt immer so sensitiv, sensibel, melancholisch oder wie auch immer.
Also auch so genau, eben genau dieses bewusste Abgrenzen durch Jugendkultur, so, ne? Du magst halt nicht zu den, in Anführungszeichen, Spießern gehören oder so und bist dann zumindest der Meinung, ey, ich zieh mir jetzt ein Nirvana-T-Shirt an, dann bin ich übelst der Freak oder so halt, ne? Und
ich geh jetzt in H&M und kaufe mir ein Nirvana-T-Shirt und grinse mich.
Genau. Ja, aber also so, ne? Und auch dieses, das hat ja einen großen Ernst, aber irgendwie auch so was total Lächerliches irgendwie so, ne? Und, aber ja, und es wird aber auch niemals vergehen, weil wir haben uns auch in Erwachsenenjahren, klar, man merkt es, okay, während die anderen irgendwie Häuser bauen und Kinder kriegen, Familie, ist man selber noch so als Spätadolescenter unterwegs und genau, und ist halt da irgendwie, ja, geht auf Konzerte und trinkt da noch Bier oder so, ne? Und das, auch das ist wieder auch irgendwie auch total witzig und absurd manchmal so, ne? Wenn man so schaut, wie man so seine Wochenenden verbringt, wenn man mit der Band unterwegs ist und was die anderen gleichartigen Freunde machen, ohne das zu werten jetzt oder so.
Ja, ja, total. Aber manchmal denke ich auch, ohne jetzt kulturpessimistisch zu werden, manchmal denke ich auch, vielleicht steht es uns auch zu. Weil wenn ich so manche sehe, die, keine Ahnung, jetzt 25 sind oder so, dann denke ich mir, ja, also als ich 25 war, da war ich aber schon ganz anders unterwegs. Also das zieht sich ja alles auch so ein bisschen. Irgendwann fing es ja mal an, dass es hieß, 30 ist das neue 20 und so weiter. Und manchmal kommt man sich so ein kleines bisschen betrogen vor, weil man denkt so, Moment mal kurz, also ich musste mit 18 hier irgendwie schon alles alleine machen. Nee, jetzt warte mal, jetzt kann ich aber auch noch ein bisschen länger ziehen. Also ich glaube, das grenzt sich, glaube ich, gar nicht mehr so jetzt so genau ab, dass man jetzt sagt, irgendwie ab dem und dem Alter muss man jetzt diese Sachen erfüllt haben oder man muss sie überhaupt noch erfüllen. Das weicht ja Gott sei Dank alles immer so ein bisschen auf. Also
ja, ist voll gut, ne, dass es nicht mehr so streng ist. Einfach.
Also total, wenn ich mal überlege, so vor 10 Jahren, da waren wirklich die ersten, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Klassentreffen wart. Habt ihr sowas schon mal besucht?
Ich habe jetzt 10-Jähriges dieses Jahr eigentlich, ja.
Und dann ist das ja immer so, dann wirst du ja immer schon mal abgefragt. Und dann gab es immer diese üblichen Sachen, also zum Beispiel war das vor 10 Jahren nicht üblich, dass du gesagt hast, ich arbeite halbtags. Wenn du keine Kinder hattest und oder irgendwie eine Oma zu pflegen oder so. Und heutzutage ist man halt schon so selbstbewusst, dass man sagt, ja, Work-Life-Balance.
Ich weiß noch voll bei meinem Klassentreffen. Das war noch von das Klassentreffen von M-Zug, was ich damals, 2002 war Abschlussklasse, glaube ich. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt des Klassentreffens gerade Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Und die und wir saßen so am Tisch und die anderen hatten wirklich so Fragen so, no, wer bringt bei euch jetzt abends die Kinder ins Bett? Und dann war so, naja, und dann, Daniel, bei dir, was machst du gerade? Ja, ich mach gerade Abi. Naja, ist ein gutes Recht und so, ne? Und dann weiß ich noch,
passt schon.
Haben die mir die Getränkerechnung noch bezahlt zum Schluss, weil sie dachten, ich bin so ein armer Schmurri halt irgendwie.
Ja gut, das ist natürlich cool. Sowas immer stehen lassen. Ja. Immer Danke sagen, stehen lassen. Ich habe vorhin schon mal kurz den Song Wölfe so angesprochen. Ich glaube gar nicht, dass es genauso gemeint ist und wir wollen ja auch nicht so sehr in diese Analyse gehen von den Songs, aber es ist eigentlich so ein Anti-Schwurbler, Anti-Stunkmacher, Anti-Nazi-Song, auch wieder ohne was konkret zu erwähnen, geht es eigentlich quasi so darum, diese Persona, diesen Typ, Mensch zu erkennen, der irgendwie einen großen Aufstand macht, um Dinge negativ zu beeinflussen. So würde ich es mal zusammenfassen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum du den Wolf genommen hast, weil doch ein Wolf ist doch eigentlich so, die haben doch eigentlich so ganz klare Sozialstrukturen und sind so, bleiben ein Leben lang zusammen und sowas. Wie sorry. Habe ich hier jetzt.
Nee, alles gut.
So, nee, gibt ja auch noch den anderen Wolf, aber mich hat so ein bisschen gewundert, warum du den Wolf genommen hast.
Daniel, willst du es gleich sagen nochmal? So, das haben wir nämlich auch durchdiskutiert. Irgendwie, das war nämlich die Angst, wie wir das hinstellen könnten, wenn diesmal die Frage kommt. Und zack, der erste Podcast und nicht teilnehmen. So, die Frage kommt. Deine Show, nee, aber los geht's.
Das war die Rudelfrage auf jeden Fall, Mike, die du meinst, ne? Aber nee, das wird natürlich dem Wolf als Tier nicht gerecht, aber man bedient sich da ja eher so aus der Mythen- und Sagenwelt, wie der Wolf dargestellt wird, ne? Also so eben der Wolf, der Kreide frisst und sich da als nett verkauft, aber eigentlich das böse Monster ist, so, ne? Also bedient sich eher von diesen Bildern. Das ist natürlich ein stark aufgeladenes Symbol, weswegen wir uns da halt auch Mühe gegeben haben, da, dass die Haltung auch klar wird, wenn man es schon mit solchen Begriffen hantiert. Und dann, genau, war es ja eigentlich so ähnlich, wie es bei dem Beginner-Track Füchse ist, ne, mit dem Rudeltier.
Bla. Musste ich auch sofort dran
und,
denken, ja.
Und hier, das, weil das war so die, ja, diese Textzeile, achten nur auf sich, so, ne, das sind Wölfe, achten nur auf sich, dass Jan auch meinte, ja, stimmt doch überhaupt nicht so, das ist doch okay, die sind doch voll gesellig und so, ne, und, aber der Text ist ja nicht, ich bin ein Wolf, ich achte nur auf mich, sondern das sind Wölfe, die achten nur auf sich. Und das spielt ja genau klar darauf an, das ist so ein Rudel und die sind gern unter ihresgleichen. Und das ist ja dann so, diese Person, ist auch schön, dass du so erkannt hast, es kann Corona-Leugner, es kann Schwurbler sein, Verschwörungstheoretiker, es kann AfDler sein, das kann das sein, zu was der oder die Hörerin halt einfach macht. So, deswegen ist es auch bewusst offen gehalten, dass ich halt, also von uns hat keiner Problem zu sagen, fick die AfD oder sowas, ne, aber das wäre irgendwie zu kurz gedacht und man hat immer ja so den, ja, ist ein bisschen hochtrabend, aber so ein bisschen den Anspruch, vielleicht auch ein Stück weit zeitlose Musik zu machen, die jetzt auch in 5 Jahren noch funktionieren kann. Und wenn es dann halt der dumme NPDler ist, dann ist es halt der dumme NPDler in der Zeit, ne? Mhm. Und ich bin jetzt zu weit abgeschweift, aber die Frage war ja eigentlich das mit dem Wolf vorbei, die habe ich eigentlich schon beantwortet, ne?
Richtig, und genau da, weil ich jetzt vorhin gesagt habe, woran ich das festmachen kann, was jetzt irgendwie typisch Maffei ist, sind nämlich genau diese Momente, dass man sich so einen Song anhört und man weiß schon, gut, du hast den jetzt wahrscheinlich in der Zeit gemacht und der ist jetzt ziemlich aktuell, aber wie du eben gesagt hast, man kann den auch in 5 Jahren nochmal hören. Und bei vielen Platten, gerade Punkplatten, wobei ich irgendwie gar nicht so sagen, also klar, ja, man sagt automatisch, ihr seid Punk, aber irgendwie verstehe ich unter Punk nochmal was anderes. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Indie-Punk würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Aber bei vielen Punkplatten ist es halt so, du kannst die jetzt hören, du kannst sie auch noch nächstes Jahr hören und irgendwann kannst du dich nur noch an die Scheißzeit erinnern. Und das hat dann wieder sowas von stagnieren, finde ich. Wenn ich jetzt ein Album höre und das bildet 1:1 die Realität ohne irgendwelche Assoziationsmöglichkeiten von vor 5 Jahren ab, dann habe ich ja nichts davon. Also dann, warum soll ich das dann anhören? Also finde ich. Und das genau. Gelingt also ja echt
jetzt
gut. Halt,
genau. Wenn du jetzt einen, ohne jetzt was Negatives gegen die Band sagen zu wollen, so in keinster Weise, aber wenn du wie die Sportfreunde Stiller jetzt irgendwie so ein, war das ein WM-Song oder EM, der ist halt dann voll an diese Zeit gebunden. So. Deswegen wie vorhin schon beim Thema Corona, wenn ich jetzt das Album oder einen Song nennen würde, Corona ist scheiße, dann ist es halt das, okay, der Song geht um Corona und Corona ist scheiße, alles klar, abgehakt so, ne? Denn der hat dann vielleicht in ein paar Jahren gar keine Relevanz mehr, so, ne? Wobei jetzt das halt auch, wir sind schon bewusst, wir sind eine kleine Band und das sind jetzt keine gesellschaftsverändernden Songs oder so, oder die man jetzt in 10 Jahren noch hören wird oder so. Aber das passiert, glaube ich, aus so einem Fan-Denken dann raus, weil ich halt selber Fan von solchen Texten bin, die das halt schaffen und man probiert halt ähnlich zu kreieren und offen zu halten. Genau. Wobei wir auch, also es gibt auch voll viele Künstler, die halt direkte Texte auf den Punkt machen und das hat auch seine Daseinsberechtigung und das funktioniert auch voll oft voll gut bei vielen, ne? Aber irgendwie wir in unserem Kontext bisher uns gelingt das halt irgendwie besser, so zu texten und breiter aufzustellen. So.
Richtig, und ich wollte da jetzt auch gar nicht in eine Wertung rein, nur das ist mir aufgefallen, als besonders für euch, dass mir das aufgefallen ist. Also ich habe dann auch noch mal ein paar alte Lieder gehört und dann so, ach stimmt, du kannst die eigentlich alle, also du weißt zwar, was gemeint ist, aber du könntest sie auch in 10 Jahren noch hören. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, auch jetzt gerade bei dem Song Wölfe, und da frage ich mich dann immer, inwieweit es vielleicht auch von mir so eine arrogante Haltung ist. Solche Songs klingen immer so, als ob das total klar wäre, was schlecht ist und was nicht schlecht ist. Und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, oder euch sagen, als ich gerade, weil es ja jetzt auch um die Pandemiezeit geht, da bin ich schon manchmal ins Schwanken gekommen, dass ich mir Sachen angeguckt habe und gedacht so, ja, ich weiß jetzt aber auch nicht. Das klang jetzt aber eigentlich ganz logisch. Also nicht, dass ich irgendwie an der Pandemie gezweifelt hätte oder sowas. Wir können auch irgendein anderes Beispiel nehmen. Aber manchmal ist es doch so, dass man Politiker, also gerade da hat sich's ja extrem vermischt. Ich glaube, Lasse hat es in dem Podcast gesagt, bei Schreng, Schreng und Lala, auf einmal hörst du, dass ein CDU-Politiker was sagt und dann denkst dir so, eigentlich cool, was der jetzt gesagt hat, aber irgendwie ist das nicht richtig. Könnt ihr das immer so gleich unterscheiden, dass ihr immer wisst, das sind die Wölfe, oder seid ihr auch schon mal so richtig in die Falle getappt, wo ihr gedacht habt, oh cool, hier Nachtkerzen ins Ohr reinstecken, das hilft auf jeden Fall was, und dann habt ihr gemerkt, nee, hat einfach nur 500 Euro gekostet. Ja. Irgendwie sowas.
Ich selber kann sagen, so dann, also Mike kann das gerne mal ausführlicher beantworten. Ich glaube, du beschäftigst dich damit auch mehr. Aber ich bin überhaupt gar kein Fan von so Schwarz-Weiß-Malen, so, ne? Ich denke auch so, also, ja, ich finde auch solche ACAB-Jokes irgendwie lustig, so, aber ich habe auch schon echt mit genug Polizisten Erfahrung gehabt, die voll korrekt waren oder so, ne? Das, also, man kann mit solchen Sachen zu seine Späße treiben und es irgendwie überspitzt darstellen und so. Und so ist es auch bei Politikern. Ich denke halt, es gibt in jedem Berufsstand irgendwie coole Leute und Arschlöcher so. Und das ist, ich würde auch niemals sagen, irgendwie alle Leute an der Tankstelle sind voll nett oder so. Da sind auch Idioten dabei und so, ne? Und das, also ich bin überhaupt gar kein Fan von so Schwarz-Weiß-Malerei. Also ja, also es gibt natürlich Sachen so, da kannst du sagen, prozentual ist es da wahrscheinlich der Arschlochanteil höher, so, ne? Das ist natürlich irgendwie klar, aber natürlich, auch in der Pandemie haben sich auch manche Politiker da durchaus auch so geäußert, dass man es, ja, okay, stimmt, was ihr sagt, so, ne? Wie du es eben meintest.
Mhm. Ja, keine Ahnung, unterstreite ich so, keine Ahnung. Der, weißt du, der Song richtet sich irgendwie so an eine bestimmte Zielgruppe, also in meinem Kopf auf jeden Fall, und kritisiert die. Ich finde es irgendwie auch nicht, wie der Daniel es irgendwie gesagt, mit irgendwelchen Floskeln über die Stränge geschlagen, einfach. Ich glaube, die, Gott sei Dank haben wir ja eine gute Hörergruppe, und es ist irgendwie nicht so, dass es jetzt so bunt aufgestellt ist, dass es vom Onkelshörer bis zum Ärztehörer jeder hört. Und ich glaube, irgendwie die Leute, die es hören, sich damit beschäftigen, wissen auf jeden Fall irgendwie auch, was damit angesprochen wird oder angesprochen werden soll.
Aber dir selbst ist es jetzt so nie passiert, dass du zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Reihe auf YouTube, die heißt, ich würde nie, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das von Funk ist oder so, auf jeden Fall von so einem jungen Sender. Und da sitzen die in Berlin-Kreuzberg.
Zum FC Bayern München geht.
Ja, genau. Wow. Die Toten Hosen schaffen es einfach in jeder Folge. Ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall.
Hoffentlich haben wir jetzt Glück und den Podcast hört Campino und wir kriegen Ärger und Agne Kitschow bettelt ewig rum und kriegt keine Beachtung.
Naja, auf jeden Fall ist da eine junge Journalistin und die scheint auch relativ gut informiert zu sein über alle möglichen innen- und außenpolitischen Themen. Und die hat dann, die lädt sich dann zum Beispiel AfD-Politiker ein und versucht denen, um natürlich diejenigen, die sagen, ihr seid immer voll ungerecht zu denen, versucht die immer total nett zu sein. Und dann steht total oft unten drunter, also jetzt ganz ehrlich, wird ja nie AfD wählt, aber was der jetzt gesagt hat, finde ich total gut. Und ich denke mir dann so, nee, ich will sowas nicht lesen, aber bei solchen Gedanken ertappt man sich ja häufig, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Keine Ahnung.
Ach, das dass ihr jetzt du.
Zum Beispiel.
Also das mir noch nicht passiert, ne?
Ja. Dass zum Beispiel jemand, keine ja. Ahnung, auf einmal voll geil argumentiert, warum es voll geil ist, Fleisch zu essen, und denkst du so, ja, stimmt. Die hat voll okay, recht. So, und dann gehst du nach Hause und denkst dir, nee, die hat überhaupt nicht recht, total dumm gelabert, das meine ich, weil es ist ja nicht immer so das klar.
Das geht mir ständig.
Gut, darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube.
Ständig. Also keine Ahnung, ich würde auch eben irgendwie, ich glaube, ich bin so ein Typ, ich würde mir alles anhören und weiß gar nicht, ob ich jetzt, wenn es nicht zu krass wird, würde ich wahrscheinlich auch erstmal gar nicht dagegen schießen, mir alles anhören und irgendwie mir meine Meinung bilden einfach. Aber ja, klar, so manchmal hört man irgendwelche Sachen, reflektiert es dann und denkt sich dann, absoluter Bullshit. Klar, nee, Quatsch, hätte ich ehrlich direkt was sagen müssen, aber schwierig.
Deswegen dann.
Ja, aber klar, also klar, dass man mal verunsichert ist irgendwie so, ne? Das passiert dann natürlich so. Aber ich weiß nicht, vielleicht lese ich dafür auch zu wenig Kommentarspalten, dass mir jetzt sowas Konkretes, was dir jetzt passiert ist.
Das mache ich auch zu wenig, ja.
Dann auch,
ja.
Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist zum Beispiel auch sowas. Jeder sagt ja immer, alle lesen immer erst die Kommentare und dann den Artikel, wie dumm sind die denn? Ganz ehrlich, hab ich auch schon gemacht. Sowas zum Beispiel. Das meine ich, ne? Weil man sagt, man setzt ja andere auch damit unter Druck dann.
so vorschnell irgendwas geteilt, bevor man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, meinst du das? Oder?
Ja, oder zum Beispiel, ihr schickt mir jetzt einen Videolink von eurem Video und ich kenne das Video vielleicht schon, habe das Video noch nicht zu Ende geguckt und drück schon auf Play, auf geil, like. Like, so, ja, weißt du, ja, sowas. Dass man einfach vorschnell äußert, weil dann kann so ein Song wie Wölfe einen ja immer wieder so auf die richtige Spur zurückbringen. Ich finde es nur einfach wichtig, dass man vielleicht mal sagt, dass jeder irgendwie mal so ein bisschen hadert und es gar nicht, es zwar schon relativ klar ist, was jetzt gar nicht geht und was in Ordnung ist, aber dass man immer wieder auch mal auf so einen Wolf reinfällt und auch dann wieder denkt, scheiße, hätte ich eigentlich, eigentlich so, schnallen, ja, müssen. So.
Ja, wir haben auch mal den Tramper mitgenommen. Ich bin rausgekommen aus der, auf dem Weg nach Hamburg und irgendwie hat er mich direkt angeschmatt. Meine Mutter sagt auch immer, ich habe so ein Idiotengesicht, einfach so, so ich wäre von jedem Typen angelabert. Und er war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es freundlich ausdrücken soll, aber es war, ein Althippie war das. Und da ist irgendwie jetzt auch gerade irgendwie die Gefahr, dass es irgendwie ein Schwurbler sein könnte. Also es ist irgendwie auf Hippies bezogen im Allgemeinen, aber generell halt einfach, dass sie irgendwann erwischt. Aber es hat sich dann auch relativ schnell als eigentlich ein ganz, Daniel, korrigier mich, aber ich glaube, der war ziemlich auf der Spur, war auch schon geimpft und alles. Aber ja, wie gehst du damit um? Jetzt hast du irgendwie eingepackt in den Bus, so fährst du mit dem nach Hamburg und hast irgendwie noch 2 Stunden irgendeinen Scheiß gelabert. Aber
ich glaube aber, der war harmlos, der hat also ein bisschen fragwürdige Aussagen auf den Stapel gelassen, aber.
Aber das ist auch wieder so, klar, siehst du irgendjemanden einfach so, ja klar, komm mit, glaubst du an das Gute oder zack, hast du irgendwie, labert dir irgendeinen Schnitzel ans Ohr mit irgendwelchen Schwurbelgeschichten.
Also nicht, weil du vorhin noch meintest, dass dieser Song, der ist wirklich, der Text ist vor dieser ganzen Pandemiezeit auch entstanden. Und ich weiß nicht, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, hast du mich gefragt, so auch wegen Texten, da meinte ich so, ich habe gerade welche aus dem Urlaub mitgebracht und das war einer von diesen Texten so. Und ach, der lacht dann lang rum und dann hat er aber wirklich so gut halt auf diese Situation gepasst. So. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, so, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber dass er halt diese Qualität mit sich bringt, dass er halt eigentlich aus einer anderen Zeit stammt, aber hat dann irgendwie diese Zeit viel besser reingepasst. So.
Nee, finde ich auf jeden Fall cool, weil dann hat er ja auch nicht wirklich was mit der Situation zu tun, sondern du hast damals schon was aufgenommen, wo du jetzt gemerkt hast, ah, okay. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was im besten Fall mit dem Song dann, wie wir jetzt gesagt haben, auch in 5 Jahren auch nochmal passiert. Dass man sagt, ah, ja, der hat den damals geschrieben, dann hat er das überdauert und jetzt passt er eigentlich auch da rein. So. Ich habe jetzt, wollte ein bisschen auf Verwirren überleiten, weil ihr habt diesen Song Houdini. Soweit ich, das habe ich jetzt gar nicht recherchiert, aber das ist, glaube ich, ein Zauberer, ne? Den habt ihr zusammen mit Elena gemacht, die auch gerade ein sehr, sehr schönes, eine EP veröffentlicht hat. Den Song finde ich auch ganz toll. Ich habe mich aber gleich gefragt, weil ihre EP ist ja, ich sage jetzt mal, sehr kreativ, sehr verspielt, die hat eine sehr eigene Art.
Und euer Album nicht.
nee, die hat mit. Genau, da habe ich mich gefragt, hä, wieso macht die bei euch mit? Nee. Also ich habe mir dann gedacht, wie integriert man denn so jemanden, ne, wie die Elena, dass man sagt, wir machen jetzt was zusammen. Also mich würde mal interessieren, so rein auf kreativer Schaffensbasis, wie ist der Song mit euch entstanden und ihr? Wie habt ihr das gemacht?
Boah, das kann man eigentlich, das ist eigentlich gar keine spektakuläre Geschichte. Eigentlich hat sich, Elena wohnt auch in Nürnberg, irgendwie Daniel hat irgendwie irgendwas rausbekommen, dass sie zusammen miteinander studieren. Und ja, wir haben noch nach einem weiblichen Feature gesucht. Einfach und dann, ey klar, fragt die Elena, los geht's. Ich weiß nicht, was groß anders, Daniel? Ich glaube nicht, oder?
Ja, aber man muss schon sagen, wir haben davor einen anderen Song probiert, der es aber nicht auf die Platte geschafft
hat. Mit ihr?
Der wurde verworfen, wo er auch, genau, den haben wir zusammen getextet. Das war auch so ein Demo, was ich gemacht habe, wenn du dich noch erinnerst. Und da hat's irgendwie nicht funktioniert. Und dann hatten wir diesen Houdini-Track länger rumliegen und dem hat irgendwie noch so irgendwas gefehlt. Wir haben da mit Gitarren und Synthes probiert, das hat alles nicht geklappt und dann war die Elena da. Und
aber zu fragen, wie es zu Elena gekommen ist an sich. Einfach.
Aber die Zusammenarbeit und so. Oder wie die Zusammenarbeit war, wie wir sie integriert haben, war ja auch die Frage, oder?
Genau, ja, genau.
Genau, und das hat 2, 3 Anläufe auch gebraucht, weil wie du ja gesagt hast, du hast ihre EP gehört und sie singt ja eigentlich eher sehr soulig. Und ich glaube, das war für sie auch interessant, dass man sie jetzt, dass sie bei uns auch mal eine andere Facette zeichnen konnte. So. Auch sie hatte ein paar Zeilen auf Deutsch, was er normalerweise auch nicht macht. Hm. Und es war aber sehr entspannt, aber die, als er wirklich da war, bei Jan waren die auch nur zu zweit. Also wir waren da gar nicht alle beim Recording-Ding dabei. Und es war so, der Song stand minus ihre Parts und dann war so, ey, probiert rum, was er rauskriegt. Und dann waren noch so ein paar Textzeilen übrig, die ich noch geschrieben hatte, die sie dann verwendet hat. Und dann dieses Englische in der Hook hat sie dann noch selbst mit eingebracht. Und das war dann sofort so, okay, jetzt hat dieser Refrain irgendwie so das Spezielle, weil da auch noch so Zwischenräume waren, die sie ziemlich clever gefüllt hat, finde ich, so rein rhythmisch.
Und ja, eben, also auf dem Papier,
so ist das passiert, ja.
auf dem Papier dachte ich, Mike und sie, das passt ja gar nicht. Ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen, wie ihr das zusammenkriegt, aber ich finde, ihr harmoniert total gut zusammen. Und weil du jetzt gesagt hast, sie singt soulig, wenn es mal nur das wäre, die hat ja eine Range, das ist ja extrem. Also, die hat
eine krasse Stimme.
Also alleine, was die auf dieser EP alles gezeigt hat, ich habe da teilweise wirklich den Kopfhörer abgesetzt und gedacht, wo holst du das denn jetzt her? Also das war total, ich finde, es ist eine schwierige EP, deswegen hätte ich mir jetzt schwer vorstellen können, dass ihr jetzt gesagt habt, ja, sing mal hier was ein. Und sie singt dann einfach was ein. Also das habt ihr schon zusammen also vor Ort gemacht, ne?
Ja, ist ein bisschen pragmatisch wahrscheinlich. Unterm Strich ist wahrscheinlich, die Elena ist aus dem Haus raus, ist 5 Minuten gelaufen, war beim Jan. Der Jan saß am PC, hat auf Record gedrückt, hatte dabei gewaped über seine E-Zigarette und die Elena hat es wahrscheinlich mit Bravour in einem Take eingesungen. So.
Profi halt, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber Jan ist so euer, ja, wie soll man sagen, euer Joker, kann man schon sagen, ne?
Ja, schon.
Ja, voll. Das, talentierte Kerne.
Also ich habe mir jetzt dieses Video zum Song Schieflage, habe ich mir ganz genau angeguckt und unterm Strich steht einfach bei allen Videos, die der macht, das ist ein richtiger, der arbeitet so richtig nach dem Minimalprinzip, der holt wirklich aus ganz, also wirklich aus ganz einfachen Sachen erstmal die Idee zu kriegen, ist ja so simpel, was der sich teilweise überlegt, auch was er für Agne Kitscho macht. Und macht es aber
wobei,
so grandios.
Wobei man da kurz einlenken muss, also so die Ideen bei Agne Kitscho sind schon von Agne Kitscho auch, ne? Und so unsere Videoideen, die entwickeln wir auch zusammen, aber Jan hat natürlich ein saugutes Auge für Umsetzung, auch welche Cuts gut funktionieren und so, ne? Also das ist schon so, die Videos macht der Jan, aber so rein vom Ideending, das sind wir schon alle integriert, ne?
Also mittlerweile würde ich...
Agne Kitscho kommt von Ihnen, ne?
Ich würde mittlerweile echt behaupten, aber wahrscheinlich, weil ich die auch sehr, sehr genau anschaue, jetzt auch gerade jetzt bei Agne Kitscho zum Beispiel, da gucke ich immer sehr genau hin. Da könnte ich, also ich glaube, dass ich schon mittlerweile sagen könnte, das hat er gemacht oder nicht.
Der Jan hat schon eine Handschrift auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Einfach auch Schnitttechnik und so und sein Color Grading und das. Und er macht sich auch schon genau Gedanken, für welche Einstellung er so welche Linse dann benutzt. Und ist aber auch, also er lernt es ja auch jetzt, seit wir Musik machen, so, ne? Das ist auch diese Agne Kitscho Videos und unsere, das sind so die ersten Musikvideos, die er auch gemacht hat und so, ne? Und ich habe auch das Gefühl, der wird immer besser. Ne?
Es gibt da so eine Szene, da sieht man dich, Mike, wie du rennst. Ja, man sieht dich öfter rennen, aber da
was?
Ist hinten...
Kann ich mir gerne vorstellen.
Da ist hinten so ein, was übrigens ganz lustig ist an dem Video, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber man sieht das Video und denkt so, ah, alles klar, da ist die ganze Band in der Corona-Abfuck-Phase. Alle so, ich meine, du, Daniel, hast ja eh ultra lange Haare, aber irgendwie seht ihr alle so zauselig aus, dass man denkt, ah, alles klar, da waren bestimmt die Friseure noch nicht offen, irgendwie so.
Ist so, ist wirklich so, ja.
Ja, also auch so irgendwie die ganze Grunderscheinung von euch sieht irgendwie so ein bisschen fertig aus, sagen wir es mal so. Du rennst da weg und im Hintergrund sieht man einen Schriftzug leuchten und da steht Europa. Und ich habe mich gefragt, ist es jetzt Zufall oder hat er das nachträglich reingeschnitten? Rennst du vor Europa weg?
Ich renne tatsächlich vor Europa weg, ja. Das ist direkt am alten AEG-Gelände in Nürnberg. Also die ganzen Maffei-Videos entstehen irgendwie auch in einem Radius von 2 Kilometer vom Jan seinem Wohnhaus. Immer so, oh, wir können mal da ums Eck gehen, machen wir da mal was. Und dann, ja, also auch wieder, um das plump zu sagen, hat sich dann einfach angeboten. Und um es mal Jan seinen Worten zu sagen, war es quasi an der E-Zigarette gezogen. Renn mal da. So, ich will mal, renn mal da. Ja, aber ja, gut. Ist auch klar, kann man
sagen. Aber das Europa-Logo war schon da, ne?
Ja,
das war schon da,
ja.
Nicht, ja.
Ja, gut, voll entzaubert, der arme Jan. Also der Jan ist echt super. Ja, nee, einfach nur einsingen lassen, hier rausgegangen. Nee, das macht schon Agne Kitscho. Also.
Aber man muss aber auch sagen, so dass dieses Video war auch ein ziemlicher Pain, so wie die Videos davor auch. Und Jan war danach relativ deutlich auf den Tisch geklopft, so beim nächsten Mal. Überlegt euch jetzt was Gescheites, sonst fangen wir nicht an. Und für Down hat man wirklich diesmal auch ein Storyboard gemalt und alles. Da war dann schon wirklich alles vorher durchgeplant. Aber
das könnte mal zukommen. Das ist
Schieflage.
Süß, hat er dann sich echt Mühe gemacht.
Ja, würde mich mal echt interessieren. Kannst mal machen.
Können wir dir schicken. Ja, und genau, und dieses Schieflage-Ding, so, ne? Wir hatten ja eigentlich nur die Szenen, wo Mike rennt und dann war Mike, nee, das ist scheiße und so, ich renne da die ganze Zeit rum und dann kommen die Szenen, dann haben wir das danach erst nochmal in einem extra Drehtag mit diesen anderen Szenen nochmal aufgepeppt und so dazwischen gehalten, dass der Mike sich nicht beim Rennen ertragen muss.
Ja, aber das ist, wie du jetzt eben sagst, das ist, sind so die Kleinigkeiten. Der Jan geht immer schon so wegen Rennen, er rennt immer so die extra Meile, weil ihr habt ja zwischendrin ja eigentlich nur so Performance-Szenen. Und das macht ja wirklich jede Band. Und es ist ja so langweilig, aber er lässt dann eben diese komischen Dinger da von der Decke hängen, in die ihr euch irgendwie verfranzen könnt. Und dann hat es gleich wieder was Besonderes. Und das, finde ich, echt fällt auf. Also wenn man es mit einem prüfenden Auge anschaut, dann merkt man so, der hat echt einen schönen Blick für Details, die aber nicht so überkandidelt sind. Also es ist nicht so 1000 Blitze und irgendwie und da explodiert was und da, sondern ja, man schaut sich es einfach gern an. Also Jan, ich finde cool. Deine Videos also gut. Das
freut uns genau. Sehr und uns auch. Und er hat halt wirklich aber auch ein Auge für Spontansituationen, ne? Wenn dann halt was auftaucht, so wie aller renn doch mal hier und so und wir probieren viel aus und man filmt eigentlich so das 10- bis 20-fache von dem, was man dann braucht. Ne?
Aber, das glaube ich, ja.
Und er ist da wirklich und arbeitet schnell auch so, ne? Irgendwie, das ist so zack, du kommst heim, filmst, jeder ist irgendwie am Arsch nach 2 Tagen. Und er hockt sich dann noch nachts hin bis um 3 und steht irgendwie Montag auf, ja, hier, by the way, das wäre das Video. Ne?
Aber ich finde, man merkt
es. Das ist ein krasser Typ, auf jeden Fall.
Ja. Man merkt es halt einfach auch immer. Also ich weiß ja von dir, Daniel, dass du dich auch sehr, sehr viel mit Musik beschäftigst und auch so mit einem prüfenden Auge. Und ich finde, man merkt, ob eine Band viel selbst macht und man merkt, wenn bei einer Band alles aus einer Hand kommt. Das ist einfach, das merkst du einfach. Das ist runder und es ist irgendwie. Ja, also wenn jemand anders zu euch sagen würde, rennt mal da und da, dann würdest du vielleicht sagen, was ist denn das für ein Trottel? Der hat ja gar keinen Plan. Wieso soll ich denn jetzt da lang rennen? Ich bin nur eben hier lang gerannt. Aber so hat es ja eine ganz andere Atmosphäre, weil ihr kennt den und dann ist es irgendwie, hey, wir machen was zusammen, wir probieren aus. Das finde ich, merkt man schon. Also bilde ich mir ein oder ich merke das. Ihr habt jetzt auch schon wieder live gespielt, habe ich gesehen, zusammen mit Modell Bianca. Also nicht zusammen, aber die haben da auch gespielt. In Hamburg habt ihr gespielt. Wie war das zu spielen?
Grüße gehen raus, richtig nette Typen. Also Hamburg ist generell, tut uns ganz gut. Ich glaube, also wenn man Spotify vertrauen kann, haben wir da unsere meisten Hörer auch da oben. Die Show war ausverkauft. Irgendwie fühlt es sich immer noch ein bisschen komisch an. Wir haben im September die erste Show im Corona-Rahmen so gespielt, Sitzkonzert. Aber ja, es war ein richtig, richtig gutes Gefühl, auch mal wieder mit neuen Songs irgendwie was zu spielen. Hat mega Bock gemacht. Also es ist schön, wäre auch schön, wenn es langsam aufwärts geht und vielleicht irgendwie in naher Zukunft dann mal wieder auch Konzerte wie vor Corona stattfinden können. Wäre ganz cool. Nee, hat wirklich mega Spaß gemacht.
Habt ihr auch schon selbst Konzerte besucht oder nur eins gespielt?
Boah, Daniel, wir waren letztes Jahr, glaube ich, wie so DJ-Abend war das, als Cottage aufgelegt hat. Im Kairo war das ein Konzert noch. Ansonsten war ich, glaube ich, auf keinem.
War das? Ja, doch, da waren wir. Und ich weiß, ich habe mir Kuchenmann angeschaut, auf jeden Fall in Nürnberg, da war ich da. Aber das war auch letztes Jahr. Also ich habe, glaube ich, dieses Jahr selbst noch keine Show besucht. Im Sams war ich neulich.
Was immer Kuchenmann ist, würde ich mir auf jeden Fall anhören. Was ist Kuchenmann?
Kuchenmann ist ein Rapper aus Nürnberg, ja. Und der Producer von ihm ist ein sehr enger Freund von Jan. Und da gibt's auch eine Connection. Jan hat für Kuchenmann auch mal ein Video gemacht, kannst du dir anschauen. Ah. Ist auch beim Jan vor der Haustür gedreht, ja. Quasi.
An einem Tag, genau, Big Ru
heißt der Producer.
Es wurde übrigens an einem Tag aufgenommen, als wir aufnehmen wollten mit Maffei. Ich bin extra nach Nürnberg gefahren und komme an. Das war, ich muss noch ein Video für den Kuchen machen, Mann.
Der rennt gerade da. Da, wo du gerannt bist. Oh, shit.
Ja, danke für nichts.
Ja, ist eher so da, wo wir das Geisterstunde-Video gedreht haben, ne? Also so da sind.
Ja, und dann
Plärrer. Aber echt, also so du, das Tropennacht heißt das Album, ist wirklich sehr gut. So Oldschool-Rapper.
Ja. Ja, wie gesagt, was Kuchenmann hört, heißt, höre ich mir auf jeden Fall an. Das klingt schon, das kann ja nur gut sein. Zu auch,
ja. Deins Bruder spielt auch allein irgendwie in einem Song drin. Das ist echt. Gutes Album.
Genau, in ein paar, ne? Also Christian ist das mein Bruder, der hat ein paar Lines da gespielt. Auf unserer neuen Platte übrigens auch, ne? Sind ja auch ein paar in Wölfe und in Wichtig sind auch ein paar Lines von Christian.
Ah, ich habe mir ein paar Mal gedacht, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ihr aufstockt, weil sehr viel, was ihr dieses Mal mit den Synthies gemacht habt, dachte ich mir so, ist es ein Saxophon? Nee. Und dann dachte ich, ein paar Saxophon wäre auch cool gewesen. Ich will euch da jetzt in keine Richtung drängen, aber ich kann mir irgendwie voll gut vorstellen, dass ihr auch mal um die Ecke kommt und sagt, so, wir haben jetzt ein Akkordeon mal einmal hier eingebaut oder hier haben wir jetzt, keine Ahnung, eine Querflöte oder sowas. Ich finde, das hat so viele Ansätze gelegt, wo man gedacht hat, ah, cool, stimmt, das könnte man eigentlich auch mal probieren. Also so voll auszubrechen. Was ihr aber noch nicht gemacht... Ja, wolltest du noch was sagen?
So wie nein? Geplant ist das nicht so... Ja, ich kann, also so nach der Kazoo ist, glaube ich, Saxophon Hassinstrument Nummer 2 bei uns, glaube ich, auch. Also das wird, glaube ich, nicht passieren, aber klar, es kann man immer gern neue Sachen ausprobieren. Ne? Aber so Synthes bieten ja schon endlos viele Möglichkeiten, allein ne, mit den verschiedenen Sounds.
Ja, und es ist halt natürlich auch praktischer. Du hast einfach so ein Gerät dabei, genau. Und nicht irgendwie, musst du auch nicht großartig lernen, das ist klar. Was ihr jetzt noch gar nicht gemacht habt, soweit ich es überblicken kann, ist ein Coversong. Habt ihr noch nicht gemacht, ne? Und das würde ich jetzt... doch, vielleicht. Vielleicht doch.
Die Band hatte mal einen Coversong einstudiert und Mike kam unvorbereitet zur Probe, hätte sich den Song anschauen sollen und ist dann verzweifelt dran und dann haben wir das abgeblasen.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wenn ihr einen Song covern wollen würden, müsstet, wie auch immer, von Peter Maffay vielleicht auch, was wäre denn wow. So ein Song? Wüsstet ihr einen Song von Peter Maffay, wo ihr sagen würdet, den könnten wir jetzt machen.
Ich weiß, dass Peter Maffay auch Peter Maffay hat auch einen Song, der Wölfe heißt, habe ich bemerkt.
Echt? Wie geht der denn?
Ja, ich hab mir nicht angehört. Ich habe ein paar Platten von meinem Vater geerbt und der war großer Peter Maffay-Fan, da habe ich es irgendwie neulich gesehen drauf. Aber ich kenne kaum Songs von dem, muss ich sagen.
Hat Peter Maffay auch den Soundtrack zum Joker gemacht? Das ist nicht dem Hollywood-Streifen Joker, sondern den Peter Maffay-Film Joker. Weiß das jemand?
Weiß ich
den
nicht.
Peter Maffay-Film Joker? Was ist das denn für ein verrückter
Nadine.
Scheiß?
So. Die ganze Zeit kommst du mit Peter Maffay an und dann kennst du dann immer die Filmografie oder hier alles.
Peter Maffay hat aber ich könnte was Cooles zu Joker sagen. Zum Soundtrack kennt ihr den Song kennt die Band Agent Fresco?
Ich nicht, ne.
Nee, ich hab ja nichts, nee.
Ja gut, dann ist
Rides at Fred kenne ich dafür.
Ja, nee, dann ist mein Fact total uninteressant. Ich wollte nämlich sagen, die Schwester von dem Gitarristen hat nämlich die Musik gemacht für den Joker und hat damit einen Oscar gewonnen. Aber gut, dann komm du mal mit deiner Joker-Geschichte.
Da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe einfach nur gedacht, ich wollte wissen, ob der den Soundtrack dazu gemacht hat. Dann auf jeden Fall irgendwie ein Lied aus dem Film. Ansonsten kenne ich, glaube ich, echt nur Über sieben Brücken ist von Peter Maffay, oder?
Ja, aber du verwechselst jetzt nicht Joker mit Tabaluga, oder?
Nein, es gibt Joker, ist ein deutscher Actionfilm, wo er die Hauptrolle macht. Man ist der Deutsche.
Ach so.
Aber wir haben den irgendwie synchronisiert geschaut. Also der Matthias von Agnike Joe hat uns den mal empfohlen und den haben wir mal in Köln,
der Joker,
als Pentium dann angeschaut. Ne?
Ach
1987.
So. Ich dachte jetzt sofort an den Joker und dachte, hä?
Nein, nicht der Hollywood-Schreiben.
Und der bricht sich die Beine und sitzt an dem Rollstuhl und bewegt sich dann in seinem Haus durch so Stangenkonstruktionen an der Decke weg und ist so mega muskulös obenrum, glaube ich. Ne? Also irgendwie super weirder Film.
Einfach ein geiler, cooler Cop ist er die ganze Zeit.
Aber gäbe es irgendeinen Song, wo ihr sagen würdet, ey, das wäre eigentlich geil als Cover? Oder vielleicht auch ein albernes Cover.
Die Scheiße ist, dass das wirklich wahrscheinlich für einen guten Lacher irgendwie sorgen würde, ne? So irgendwie, wenn wir das live total spielen würden, aber...
Ja, kannst ja sagen, woran wir es mal versucht haben, aber das war...
Nee, ich habe jetzt an Peter Maffay gedacht.
An Peter Maffay.
Ja, ich find's schon geil.
Aber ich glaube, die Frage geht ja auch allgemein, oder? Oder nur ein Song von Peter Maffay?
Ich hätte es schon geil gefunden, wenn ihr jetzt gesagt hättet, keine Ahnung, und es war Sommer oder so. Ihr könnt es ja auch nur instrumental machen. Ich glaube, es wäre schon ziemlich geil, wenn es hier dann so als...
Ja,
viele Metal-Bands also haben das ja, dass sie, wenn sie rausgehen, dann nochmal irgend sowas spielen, instrumental. Wäre schon
als
geil.
Als Zugabe wäre es ganz witzig, könnte man sich mal überlegen, ja.
Also ich würde eher irgendwie so diese Maffei-Nähe nicht noch mehr pushen wollen, so, ne? Wäre zum Beispiel meine Haltung da, aber wer weiß.
Also kein Coversong, den ihr jetzt irgendwie... Ich dränge jetzt auf die Abschlussfrage. Ich dachte, ihr sagt mir jetzt irgendwas wie, keine Ahnung, The Wenger Bus is Coming oder irgendwie sowas.
Also nee, wir haben mal von Rod Stewart was probiert halt, aber das hat dann nicht geklappt. Aber ich weiß nicht, Simon wollte immer diesen Düse im Sausage-Shit-Song machen, ne?
Kodo, ja.
Aber
Kodo.
Also kein Coversong. Okay, dann überlegt euch das mal.
Wir covern uns ja schon selber, so unser Songwriting-Prozess.
Stimmt.
Ich habe jetzt am Montag zum ersten Mal wirklich tatsächlich die Songs gespielt. Also wir haben am Montag geprobt, am Donnerstag geprobt, jetzt Freitag, Samstag in Hamburg-Marburg gespielt. Am Montag, wie gesagt, alles zum ersten Mal irgendwie gespielt. Die Songs sind ja schon alle vorher wie gesagt, Daniel hat es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, der ganze Songwriting-Prozess besteht ja quasi aus, ey, wir brauchen noch eine Gitarre, dann nimmt es irgendjemand auf, schickt es in Jan, baut es zusammen einfach, ich komme mal vorbei zum Singen. Also wir sind ja schon unsere eigene Coverband an sich, deswegen weiß man, was wir noch covern sollen.
Das stimmt wirklich, ne? Also weil bei uns, das weiß man natürlich nach außen hin nicht, aber so nicht jede Bassline ist von mir gespielt, die kann auch von Simon oder von Jan kommen. Ich habe auch Gitarren gespielt, Jan spielt manchmal Gitarren, so manchmal weiß man nach einem halben Jahr gar nicht mehr, von wem jetzt eigentlich was war. Und ach auch so, bei Synthies und so, ne? Und wir wurschteln alle überall drin rum, ne? Außer bei den Drums halt, aber genau, und dann müssen wir danach dann überhaupt schauen, so okay, wie geht denn der Song eigentlich und wer macht denn was dann vor allem, ne? Wenn dann hast du irgendwie zwei Synthies und ein paar Gitarrenlines und so, deswegen ist das, was wir auf der Bühne dann spielen, ist nicht unbedingt auch, dass diese Person es auch auf der Platte gemacht hat, ne? Das ist alles echt ein ziemlicher Clusterhaufen so und das wird durch Corona eigentlich noch ein bisschen schlimmer, ne? Weil dann hat irgendwie jeder von uns angefangen, so zu Hause an seinem Interface Zeug aufzunehmen und geschickt und Jan zerpflückt es wieder und baut es neu zusammen.
Ich habe meine Couch damals umgebaut zu der Gesangskabine. Irgendwie Jan hat mir das Mikrofon per Post geschickt und ich habe die ersten Songs zu Hause aufgenommen. Irgendwann war ich ein bisschen verzweifelt, weil ich die ganze Zeit aus der Gesangskabine mich rauswinden musste, dann immer auf Stopp. Wieder neu aufnehmen, Stopp, neu aufnehmen.
Das heißt, ihr seid ja auch so eine kleine MacGyver-Band, wenn du das jetzt erzählst. Wie baut man sich denn aus einer Couch bitte eine Gesangskabine?
Dafür habe ich ein Patent angemeldet, das sage ich jetzt nicht einfach so.
Ah, sehr gut,
mit
sehr gut.
Jugendlichen Leichtsinn im Internet. Nee, Quatsch, ich habe so eine ganz, ganz billige Couch gehabt. Das war quasi so eine Ausziehcouch. Die kann auch eine Person irgendwie locker einfach so hochkant hinstellen. Dann habe ich eine Decke drüber geworfen, einfach, dass es so ein Stück weit wie eine Kabine ist. Habe das Mikrofon da scheps reingehängt, einfach übers Kabel. Und dann ging's los. So was.
Irgendwie höre ich die Platte jetzt mit anderen Augen, aber Ohren. Aber das, und Augen, ja. Aber das ist jetzt nicht geheim, dass ihr die Songs so entwickelt, weil ich finde es eigentlich schön, wenn du sagst, Daniel, dass jeder was spielt. Das finde ich total cool.
Nee, gar nicht. Und das ist auch voll, vielleicht ist befreiend jetzt ein so krasses Wort, ne? Aber so, es gibt halt echt keine Egos bei uns. Das ist scheißegal, so die beste Idee gewinnt. So manchmal hat man dann auch einfach, hey, wir brauchen Gitarren, es gibt verschiedene Vorschläge und die beste Line wird genommen. Cool, fertig so. Und da ist irgendwie keiner pikiert dann so, aber ich wollte jetzt, dass es meine Gitarre ist oder so, ne? Und das ist sehr, sehr demokratisch auch alles so, ne? Auch überhaupt, was so Songs angeht, es gibt auch zum Beispiel, Simon mag den Song Wölfe zum Beispiel gar nicht, so wurde aber dann so überstimmt, nee, wir drei wollen den, okay, hat er dann auch kein Problem, machen wir so, ne? Also es ist wirklich manchmal, also wir funktionieren vielleicht nicht so wie andere Bands auch, also unsere Songs entstehen nicht im Proberaum, ne? Die entstehen in dem Moment, wo wir sie aufnehmen und genau, eher so wie im Hip-Hop eigentlich so von der Herangehensweise, ne? Also man produziert es und dann geht man danach damit in den Proberaum und guckt, okay, wie kriegt man das jetzt bühnentauglicher? Aber deswegen können wir auch effizient und schnell arbeiten einfach, ne? Das erspart uns wahnsinnig viel Zeit, als wenn wir das jetzt alles im Proberaum da irgendwie Tage verschwenden würden, so wie wir es auch aus anderen Bands, die wir hatten oder jetzt noch haben, halt auch kennen, dass es da einfach wesentlich zeitintensiver ist, bis man einen Song steht.
Und es ist halt einfach auch so überhaupt gar kein Platz für Egos, weil du ja dann nicht im, also es ist ja alles für den Dackel, alles für den Club, weil du ja im Endeffekt kommst ja nur auf den Song an. Du kannst ja dann nicht sagen so, das habe ich aber gespielt und deswegen möchte ich jetzt aber bei dem Song jetzt mal den Bass halten, sondern man weiß irgendwie so, nee, das klingt geil und deswegen ist es eigentlich egal. Die Folge ist eigentlich ziemlich harmonisch, finde ich. Es ist so ein bisschen die Harmoniefolge und deswegen möchte ich jetzt auch gern harmonisch rausgehen. Daniel, sag doch mal, was du am Mike am allerbesten findest. Was ist dem Mike auf der Platte am besten gelungen? Und Mike, du sagst mal, was dem Daniel am besten gelungen ist.
An der Platte dem Mike am besten gelungen ist, keine Ahnung, dass er es auch durchgezogen hat und immer wieder dafür zu haben war, auch zu kommen und neue Texte nochmal zu machen für Songs, die eigentlich schon fertig waren. Und wenn einem dann irgendwie gekommen ist, okay, die Line müssen wir tauschen, ist er dafür halt extra von Würzburg nach Nürnberg gefahren, was in Lockdown-Zeiten auch nicht immer so easy war. Das ist also rein von der Orga dann auch gut gelungen. Und so, ich finde natürlich, sind da saugeile Takes drauf. Und so, was Mike halt immer gelingt, ist so, dass ich mache zum Beispiel von den meisten Songs selber schon mal Demos, wo ich den Kram sing, dass er weiß, wie mein Text-Pattern sein könnte oder so. Und schick ihm das. Und dass er da auch nicht irgendwie dann sagt so, nö, das will er jetzt nicht machen, weil er will sich selber was ausdenken, wenn er dann sagt, nee, das ist cool, das macht er so. Und was ihm halt da gut gelingt, ist, das Zeug so klingen zu lassen, wie ich es mir vorstelle, weil er hat halt einfach eine viel bessere Stimme und kann es viel besser rüberbringen, als ich es könnte so, ne? Und ja, also so dem Mike ist das alles sehr gut gelungen, so die Texte auch glaubhaft zu machen, würde ich sagen.
Sehr schönes Kompliment. Mike, was ist dein schönster Daniel-Moment für dieses Album gewesen?
Für dieses Album ist es schwierig. Daniel ist erfetzt. Das Internet ist eigentlich mein bester Kumpel und ich bin für wahnsinnig viel dankbar, irgendwie einfach, dass er schon als Kopf agiert, einfach von der Band sich um das ganze Songwriting so ein Stück weit, was Texte angeht, irgendwie kümmert. Irgendwie immer ein offenes Ohr für meine oftmals wilde Art hat an sich und ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Daniel, ich liebe dich, ich liebe deine Frisur, ich liebe alles an dir.
Ach, schön.
Ich liebe dich auch, Mike. Aber wichtig ist auch, wir lieben auch den Jan und den Simon, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch. Und auch wenn Mike jetzt gesagt hat, ich wäre der Kopf, so ist nicht, ne? Also Jan ist schon auch, macht schon auch sau viel, ne? Allein die Produktion und alles und wir geben da alle Inputs, so, ne? Das ist schon eine Kollektivarbeit, ja.
Maffei liebt sich.
Maffei liebt sich, ja.